Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, we proudly present, ich freue mich zu annoncieren, Nina Hagen.
Be proud to be gay, little boy.
Nina Hagen in Bios Bahnhof. Lang, lang ist's her. Genauer gesagt Ende der 70er Jahre. Und danach folgten noch viele andere Talkformate, die der allzeit freundliche Alfred Biolek moderierte und damit ein Kapitel Fernsehgeschichte schrieb. Auf charmante Art brachte er regelmäßig prominente Gäste zum Plaudern. Laute Töne waren ihm dabei fremd. Seine Art, im Fernsehen zu unterhalten, sei inzwischen viel zu ruhig, sagte er selbst in Interviews. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.
Medias Res.
In der vergangenen Woche hat das Bundesamt für Justiz zum ersten Mal auf Grundlage des Netzdurchsuchungsgesetzes einen Bußgeldbescheid gegen Facebook verhängt. 2 Millionen Euro soll die in Irland ansässige Europazentrale berappen, weil die Zahl der eingegangenen Beschwerden zu rechtswidrigen Inhalten, also wie Beleidigungen oder Falschmeldungen, unvollständig sei. Das Bundesamt spricht sogar von einem verzerrten Bild vom Ausmaß rechtswidriger Inhalte in dem vor einem Jahr von Facebook veröffentlichten Transparenzbericht. Rechtskräftig ist der Bußgeldbescheid allerdings noch nicht. Das heißt, der Fall kann jetzt wieder die Gerichte beschäftigen. In Frankreich will man künftig noch strenger als in Deutschland gegen Hassbotschaften vorgehen. Gestern wurde über den Gesetzesentwurf in der Nationalversammlung abgestimmt. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Paris, Jürgen König. Herr König, grüße Sie erstmal.
Hallo Frau Köster, grüße Sie auch.
Herr König, inwiefern will bzw. kann man denn in Frankreich schärfer dann gegen Verstöße vorgehen?
Also zentral für dieses Gesetz ist, dass es die großen Internetunternehmen sehr viel mehr zur Verantwortung zieht als das deutsche Gesetz. In Frankreich müssen fortan in Suchmaschinen, in Netzwerken alle, sagen wir, von Hass durchsetzten Inhalte binnen 24 Stunden gelöscht werden. Wo das nicht passiert, können die Verantwortlichen mit Haftstrafen bis zu einem Jahr und oder Geldstrafen bis zu 250.000 Euro belegt werden. Da, wo juristische Personen haften, können sogar Bußgelder von bis zu 1,25 Millionen Euro verhängt werden. Also diese Regelungen gehen deutlich weiter als das deutsche Netz.dg. Eindeutiger auch als im deutschen Text wird hier klar gesagt, was alles gegebenenfalls entfernt werden muss, nämlich jedwede Angriffe auf Personen, sei es wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, einer Behinderung, wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität. Jede terroristische Propaganda, jede Verherrlichung von Kriegsverbrechen oder von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, all diese Punkte sind in diesem Gesetz eindeutig aufgeführt und all dies muss innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Kontrollieren wird das Ganze der staatliche Fernseh- und Rundfunkrat CFS. Der wurde mal als Aufsicht für Radio- und Fernsehprogramme ins Leben gerufen. Nun sollen seine Kompetenzen auf den gesamten Bereich Internet ausgeweitet werden.
Herr König, wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf. Diese 24-Stunden-Regel, die gibt es doch in Deutschland aber auch.
Das stimmt, aber sie ist nicht so, wird nicht so klar festgelegt, was alles darunter fällt. Und es soll sehr rigide vorgegangen werden, eben mit diesen relativ hohen Haftstrafen oder auch Geldbußen.
Wer wird das genau kontrollieren?
Das wird kontrollieren eben dieser staatliche Fernseh- und Rundfunkrat CFS, den ich eben gerade erwähnt habe. Und genau diese Regelung wird schon sehr, wurde jetzt im Parlament bei den Parlamentsdebatten sehr kritisiert. Man hat gesagt, den Internetkonzern werde viel zu viel Macht eingeräumt. Es sei doch gar nicht vorstellbar, dass zum Beispiel Facebook oder Google sich ernsthaft dieser französischen Fernseh- oder Rundfunkaufsicht unterwerfen werden. Die Rolle der Justiz müsse entschieden gestärkt werden, hat man gesagt. Nun ist dazu vorgesehen, eine auf Hass im Netz spezialisierte Staatsanwaltschaft einzurichten. Und es soll auch die Wirksamkeit des Gesetzes von Beobachtern regelmäßig evaluiert werden. Wir werden sehen, wie das geht.
Jetzt haben Sie die Bußgelder eben auch schon genannt. Tut den Giganten das denn tatsächlich weh? Also auch wenn sich das erstmal hoch anhört, ich sag mal 1,25 Millionen Euro.
Das weiß ich nicht. Das wird man sehen, wie sich dieses Gesetz dann in der Praxis bewährt.
In Deutschland wurde vor der Verabschiedung des Netzdurchsuchungsgesetzes ja ganz heftig diskutiert. Viele Gegner sprachen immer wieder von Zensur und Einschränkung der Pressefreiheit. Gab es diese Debatten in Frankreich jetzt auch vorher?
Ja, die gab es auch. Sie kamen von der Linken wie von der Rechten. Denn dieses Gesetz sieht vor, und daran hat sich diese Kritik vor allem festgemacht, dass auch Einträge gelöscht werden müssen, die nur mehr fragwürdig sind, die also nicht eindeutig sind, die aber zum Beispiel als sexuelle Belästigung verstanden werden können. Auch entsprechende Andeutungen, sagen wir antisemitischer, auch antirassistischer Art, sollen jetzt nach spätestens 24 Stunden gelöscht werden müssen. Und dazu hieß es zum Beispiel vom Rassemblement National der Marine Le Pen, damit sei das Gesetz eben, Sie haben das Wort genannt, ein Zensurgesetz, ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Alles werde man künftig nur noch daran messen, ob hier ein Aufruf zum Hass vorliege. Wo ist die Grenze? Diese Frage könne man gar nicht wirklich beantworten. Kontroverse Debatten im Netz seien zukünftig nicht möglich. Und das ist ja auch in der Tat die große Frage, wo legt man die Grenze fest einer freien Meinungsäußerung? Wann ist es eine Belästigung oder auch nur eine mögliche Belästigung, die dann vom Netz genommen werden müsste? Das ist in der Tat die große zentrale Frage letztlich, die natürlich auch bei dieser Gesetzesdebatte nicht wirklich beantwortet wurde.
Es gab ja auch vorab Gespräche zwischen Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Präsident Macron, und es hieß, Zuckerberg sei Macron entgegengekommen. Gleichzeitig gibt es ja scheinbar geschönte Transparenzberichte, wie ich eben in der Anmoderation ja auch gesagt habe. Warum vertraut Macron Zuckerberg?
Na, er hat ihm immerhin die Zusage abgehandelt, dass Facebook gegebenenfalls, also in den inkriminierten Fällen, die Identität, also die IP-Adresse derjenigen, die durch Hassbotschaften aufgefallen sind, dass Facebook diese Adressen an die Justiz weitergeben wird. Das ist schon mehr, als Zuckerberg anderen Ländern zuzugestehen bereit war. Zuckerberg meinte hinterher, dieses Gesetz könnte ein Modell für die EU sein. Ich glaube, Macron ist dieser Ansicht ganz sicher auf. Er sagt das nicht so, er prescht noch nicht so laut mit dieser Sache ins Horn. Aber ganz grundsätzlich versteht er dieses Gesetz schon auch, dies nebenbei bemerkt, als ein Muster für ein entsprechendes europaweites Gesetz.
Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie es in Deutschland richtig heißt, ich habe eben Durchsuchungsgesetz fälschlicherweise gesagt, könnte ja eigentlich auch Vorbild für ganz Europa sein. Nun heißt es aber, die französische Lösung wäre eher ein Vorbild. Wie sehen Sie das?
Naja, das sehe ich schon auch so. Einfach deshalb, weil dieses Gesetz deutlich rigider vorgeht und weil auch mit Macron jemand dahinter steht, der alles tun wird, dieses Gesetz wirklich auf eine europaweite Ebene zu heben. Es hat bevor es jetzt im Parlament behandelt wurde, auch internationale Arbeitsgruppen hier in Paris gegeben, organisiert von Präsident Macron und seinem Minister für Digitales, Cédric O. Dann die Auftritte zweimal, war Zuckerberg im Élysée zu Gast geladen. Also Macron macht das Ganze schon sehr zur Chefsache. Und da er ohnehin dabei ist, Frankreich sozusagen eine Gestaltungskraft in Europa zurückzugewinnen, wird er dieses Thema ganz sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren nach vorne tragen. Und ich glaube auch, dass er damit reüssieren könnte, wenngleich man überhaupt nicht vorhersehen kann, wie eine Mediengesetzgebung für die EU überhaupt aussehen könnte.
Danke für diese Einschätzung zum neuen Gesetzesentwurf in Frankreich gegen Hass und Hetze im Netz an unseren Korrespondenten in Frankreich, Jürgen König. Aber nicht nur in Frankreich bewegt sich was in Sachen Hass im Netz. Auch Nordrhein-Westfalen will in diesem Bereich mehr tun. Mark Herbstreut ist jetzt bei mir im Studio mit den Medienmeldungen. Herr Herbstreut, was passiert denn genau in NRW? Was wird da geplant, um gegen Hassrede im Internet vorzugehen?
Also NRW bekommt eine zentrale Anlaufstelle für politisch motivierte Hasskriminalität in sozialen Medien. Also zum Beispiel für Morddrohungen gegen PolitikerInnen über Facebook oder Twitter, so hat es der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach gestern in Düsseldorf beschrieben. Das Ganze soll bei der Staatsanwaltschaft in Köln angesiedelt sein. Da gibt es nämlich schon die sogenannte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
Komplizierter Name, lässt sich aber zum Glück sehr gut mit Zack abkürzen.
Ne? Das stimmt, Zack, das geht um einiges besser über die Lippen. Und diese Zack, die soll in Zukunft eben jetzt auch diesen Bereich der politisch motivierten Social Media Hasskriminalität mit übernehmen.
Kein Social-Media-Account hat der CDU-Politiker und ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel. Dafür aber ein Rückkehrrecht zum ZDF. Dort hat er vor seiner politischen Karriere als Redakteur beim ZDF gearbeitet. Nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident gab es jetzt viele Diskussionen, ob er tatsächlich wieder zum ZDF zurückkehrt. Welche neuen Entwicklungen gibt es in diesem Fall denn?
Also das ZDF hat von JuristInnen prüfen lassen, ob Grindel überhaupt wirklich einen Anspruch hat auf dieses Rückkehrrecht, das es ja aus gutem Grund gibt für Menschen, die ein hohes politisches Amt sich entscheiden dafür, damit die dadurch keine Nachteile haben und später wieder in ihren Job zurückkehren können. Diese JuristInnen sind jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass es für Grindel eher kein Rückkehrrecht gibt. Aber einen richtigen Rechtsstreit über das Thema wird es jetzt sowieso gar nicht geben. Das ZDF hat sich nach einem Bericht der Sportbild mit Grindel außergerichtlich geeinigt, was der Sender auch bestätigt hat. Der Ex-DFB-Präsident kehrt also definitiv nicht zum ZDF zurück und wird dort nicht wieder als Journalist arbeiten.
Aber nicht nur aus dem Hause ZDF gibt es heute Neuigkeiten, auch aus dem Hause Springer. Dort soll ja der Finanzinvestor KKR einsteigen und 20% der Anteile übernehmen. Dieser geplante Einstieg könnte aber Folgen für die Weltgruppe haben, das berichtet die FAZ zumindest heute.
Ja, in den Angebotsunterlagen von KKR an Springer steht laut der FAZ, dass die Fortführung der Weltgruppe, Zitat, unter der Voraussetzung einer angemessenen Steuerung der jährlichen Ergebnissituation steht. Klingt ein bisschen schwurbelig, könnte aber im Klartext bedeuten, wenn die Tageszeitung Welt, die Welt am Sonntag, die digitalen Weltangebote und der Fernsehsender nicht rentabel sind, könnte sich KKR davon trennen wollen oder eben aus dem Deal mit Springer aussteigen.
Also sowas wie eine Hintertür für den Investor?
Ja, das spekulieren jetzt jedenfalls einige und es könnte auch ein kleiner Wink Richtung Welt sein, dass man da doch bitteschön auf die Zahlen achten soll. Von der Bildgruppe ist in so einer Art und Weise nämlich laut FAZ nicht die Rede in den Angebotsunterlagen. Die ist ja auch nach wie vor ziemlich lukrativ.
Und was sagt Springer jetzt dazu?
Also die wollen sich morgen ausführlich äußern, aber eine Konzernsprecherin hat dem Mediendienst Kress jetzt schon ein Statement gegeben. Laut ihr gibt es in den Vereinbarungen mit KKR ein klares Bekenntnis zur Weltgruppe, aber Zitat, aufgrund allgemeiner kaufmännischer Erwägungen gilt selbstverständlich, so wie bisher auch, der Vorbehalt einer angemessenen Ertragslage. Zitat Ende. Heißt also, die Welt muss so oder so gute Zahlen liefern, ganz unabhängig von KKR. Aber mal sehen, es könnte natürlich sein, dass sich durch den Deal jetzt so ein bisschen verschiebt, was genau da gut im Blick auf diese Zahlen der Welt bedeutet.
Und wo wir schon beim Thema gute Zahlen sind, die gibt es bei der aktuellen Media-Analyse heute auch. Da feiert sich wirklich jeder Sender für Rekordwerte, für hohe Akzeptanz, für Spitzenpositionen. Positionen im Hörermarkt, auch wenn die Hörerinnenzahlen eigentlich zurückgegangen sind. Wir haben diesen Pressemitteilungswahnsinn zur Media-Analyse auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/mediasres und auf Twitter für Sie mal ein bisschen aufbereitet, inklusive Floskel-Bingo. Rund um den Mord an den CDU-Politiker Walter Lübcke gibt es viele üble und menschenverachtende Kommentare, besonders in den sozialen Netzwerken. Und die sorgten wiederum für breiten öffentlichen Protest. Gut so. Auch unser Kolumnist hat sich Gedanken darüber gemacht.
Medias Res. Matthias Dell.
Vor kurzem sorgte ein Beitrag des ARD-Magazins Kontraste für Aufsehen. Reporterinnen waren nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke, der mutmaßlich von einem Rechtsextremen begangen wurde, zum Pegida-Aufmarsch nach Dresden gefahren und hatten Stimmen eingeholt, die angesichts ihrer Unfähigkeit zur Empathie sprachlos machten.
Im Vergleich zur linksextremen Gefahr ist ein Mord, was weiß ich, alle 2-3 Jahre aus irgendwelchen Hassgründen relativ normal.
Ich sehe den Herrn Lübcke als Volksverräter.
Dann ist das ja eigentlich bald eine menschliche Reaktion.
Der Mord ist eine menschliche Reaktion?
Wie es in den Wald reingerufen wird, so schallt es wieder raus.
Und doch stellt sich auch hier die Frage, wann hat das eigentlich angefangen, dass Menschen so reden? Dass Menschen die Ermordung eines anderen rechtfertigen, entschuldigen oder gar gutheißen? Es empfiehlt sich, wie schon häufiger an dieser Stelle vorgeschlagen, ein Gang ins Archiv. Zwischen dem 1. und 25. November 1984 wird in den dritten Programmen der ARD an drei Abenden Eberhard Fechners insgesamt 4,5-stündiger Dokumentarfilm Der Prozess ausgestrahlt. Der Film ist, wie es im Untertitel heißt, eine Darstellung des Majdanek-Verfahrens in Düsseldorf. Vor dem dortigen Landgericht wurde zwischen 1975 und 1981 die Anklage gegen Teile der Wachmannschaft im einstigen Konzentrationslager verhandelt, gegen Männer und Frauen. Eberhard Fechner begleitete den Prozess über Jahre, sprach mit allen Beteiligten, mit Zeuginnen und Verteidigern, mit Angeklagten und Beobachtern, mit Experten und den jungen Staatsanwälten. Daraus montierte der Filmemacher in der für ihn typischen Methode kommentarlos ein kollektives Gespräch, das sich an der Chronologie des Verfahrens orientierte. 1984 war der Film nach jahrelanger Arbeit fertig zur Ausstrahlung. Fechner, der populäre und zur besten Sendezeit vorgeführte Dokumentarfilme wie den über die Comedian Harmonists gemacht hatte, protestierte heftig dagegen, dass der Film nicht um 20.15 Uhr im ersten Programm lief, sondern teils erst ab 21.45 Uhr in verschiedenen Dritten gezeigt wurde. In Erwartung eines gewissen Redebedarfs schalteten die Sender während und nach der Ausstrahlung immerhin Telefonleitungen frei. Die meisten Reaktionen waren positiv. Kritisiert wurde, wie von Fechner selbst, vor allem die späte Ausstrahlung in den dritten Programmen. Mancher hatte Probleme mit der Schnitttechnik des Films. Für den WDR bilanzierte die zuständige Redakteurin unter den Reaktionen auf den ersten Teil von Fechners Prozess allerdings auch andere Töne.
Die Anrufer, die sich gegen die Sendung aussprachen, gingen im Prinzip nicht konkret auf den Film ein, sondern schimpften allgemein über die Thematik, die sie angeblich nicht mehr sehen wollen.
Hoffnungsvoll angesichts des Chors der Schimpfenden stimmt der folgende Satz.
Zwei ließen mit sich reden, zeigten sich für Argumente einsichtig und entschuldigten sich schließlich für ihre vorschnelle Verurteilung des Films.
Der überwiegende Rest der Schimpfer äußerte sich allerdings wie folgt.
Warum heute noch so etwas? Nestbeschmutzung. Das kommt in allen Diktaturen vor. Alles Lüge, ich weiß es genau. Der WDR wird von jüdischen Kreisen gesteuert. Wer sind die Auftraggeber und Hintermänner des WDR? Die Richter von Düsseldorf sind Volksverräter. Sie müssen einst daran glauben, wie die Richter von vor 45. Man hat uns im WDR vergessen zu vergasen, wie überhaupt die gesamte Regierung.
Man sieht, das verrohte Vokabular von Pegida und Co. ist nicht vom Himmel gefallen. Es war immer da. Nachdenklich stimmt auch der letzte Satz, mit dem die Redakteurin die Anrufenden charakterisiert.
Auffallend dabei waren Männer um die 40, die den Faschismus nicht erlebt haben, sich zum Anwalt des nationalsozialistischen Gedankenguts machen und die Zeit und ihre Väter verteidigen.
Und da ich an dieser Stelle auch schon mal ungefragt Programmplanungstipps gegeben habe, was, liebe ARD, spräche eigentlich dagegen, Eberhard Fechners Film Der Prozess zum 35-jährigen Jubiläum im November dieses Jahres an drei Abenden um jeweils 20.15 Uhr auszustrahlen?
Fox News, der US-Nachrichtenkanal, wird auch gern als Stimme Donald Trumps bezeichnet. Denn der Sender macht keinen Hehl aus seiner Pro-Präsidenten-Berichterstattung. Entsprechend gehört er zu den Favoriten der konservativen ZuschauerInnen in den USA. Aber kann er auch andere mit seinem Programm anlocken oder gar demokratische Wähler zu Konservativen umpolen? Dieser Frage ging Philipp May für uns nach und verbrachte einen Tag mit Fox News.
Drei Moderatoren sind zu sehen. Zwei Männer, eine Frau, die sich über die wichtigsten Themen des Morgens unterhalten. Ein ganz großes Thema, dass die US-Frauen bei der Fußball-WM den Titel gewonnen haben und sich gleichzeitig positioniert haben, unter anderem gegen Donald Trump.
Wird er sie ins Weiße Haus einladen und werden sie dann auch hingehen?
Stay tuned.
Und wenn sie nicht gehen, was passiert dann?
Na, dann werden sie schon ihre Antwort bekommen und es wird mit Sicherheit eine treffende Antwort sein. Ich meine, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der für Gleichberechtigung von Frauen eingetreten ist und all diese guten Sachen macht, wenn der die einlädt, dann gehst du ins Weiße Haus und feierst deinen Sieg. Kurze Werbepause, weiter geht's mit dem eigentlichen Thema der nächsten drei Stunden, der vermeintlich superharte Linksruck in der Demokratischen Partei.
Vor 4 Jahren hat es noch keine Anhaltspunkte gegeben, dass sie illegale Grenzübertritte entkriminalisieren wollen. Es hat auch noch keine Unterstützung für Städte, die Migranten nicht zurückdeportieren, gegeben.
Absolut, sie entkriminalisieren die Grenze, unterstützen die Migrantenstädte, versorgen die Illegalen mit Führerschein und kostenloser Krankenversicherung und dann checken sie nicht einmal mehr deren Identität. Wieder große Einigkeit und vor allem Empörung in der Runde über die Demokraten, was sich auch mit dem nächsten Interviewgast Podcast nicht ändert. Scott Taylor, republikanischer Kongressabgeordneter aus Virginia. Wobei Interview für das, was jetzt kommt, eigentlich das falsche Wort ist. Fox and Friends, I've always appreciated being with you guys. You guys are fantastic and patriots. Ich bin ja oft bei euch, bei Fox and Friends, und ich weiß das immer zu schätzen. Ihr macht einen fantastischen Job, seid fantastisch und Patrioten, sagt Taylor. Ganz offensichtlich ein Friend von Fox und hat dann noch eine große Ankündigung zu machen. As I walk around Virginia and talk to people in grocery stores, er spüre im demokratisch regierten Virginia den Hunger nach einem Führungswechsel, sagt er. Wir haben eine Führungskrise, deswegen werde ich bei der nächsten US-Senatswahl kandidieren. Very cool. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie glauben gerade einmal 12% der Fox News-Zuschauer an den menschengemachten Klimawandel und 78% der Fox News-Seher halten Trump für den erfolgreichsten Präsidenten in der Geschichte der USA. Das wirft natürlich Fragen auf, und die hat mir der Medienwissenschaftler Michael Sokolow von der University of Maine beantwortet. Fox News spiegelt den konservativen Block Amerikas wider und bestärkt ihn, sagt Sokolow. Er schätzt, das sind rund 30% der Wahlberechtigten. Natürlich würden die Meinungssendungen auf Fox keinen journalistischen Standards entsprechen, aber Kabelfernsehen in den USA funktioniert nun mal so, dass das Programm entsprechend den Wünschen seiner Zielgruppe angepasst wird. Genauso wie MSNBC seine Meinungsinhalte absolut seiner linksliberalen Zielgruppe anpasst, tut Fox News das für seinen Wählerblock. So läuft das halt heutzutage hier. That's just the way it works today. Good evening and welcome to Tucker Carlson. Primetime jetzt, 20 Uhr. Jetzt schauen 3 Millionen Menschen zu. Zuerst eine Stunde lang Tucker Carlson. Er gilt als der Moderator, der teilweise mehr Einfluss auf Donald Trump haben soll als seine engsten Berater. Er ist ein Isolationist und ein Nationalist, also genau wie Trump. Und seine Sendung ist im Prinzip ein reiner Monolog. Seine Lieblingsfeinde, das sogenannte Establishment, vorwiegend die Demokraten. In den fast 200 Jahren ihres Bestehens sind die Demokraten von einer normalen Partei zu einem religiösen Kult geworden. Widerspruch wird dort nicht mehr geduldet. Jeder, der den Linkskurs kritisiert, wird als rassistischer Heretiker gebrandmarkt. Und wie zum Beweis lässt Carlson einen Mitarbeiter des ultrarechten Newsportals Breitbart News zu Wort kommen, der gerade ein Buch über die Erfolge von Trump veröffentlicht hat. Die Demokraten sind zu einer Partei geworden der offenen Grenzen, der nachgeburtlichen Abtreibung. Sie unterstützen Menschenschmuggel an der Grenze. Es ist der totale Irrsinn. Und wie Sie schon gesagt haben, jetzt will Joe Biden auch noch kostenlose Krankenversorgung für illegale Einwanderer. Nach einer Stunde mit Tucker Carlson geht es mit dem berühmtesten Moderator aus der Fox News Welt weiter. Sean Hannity, der kurz vor den Zwischenwahlen letzten Herbst sogar noch zusammen mit Trump Wahlkampf machte. Promises made, promises kept. Versprechen gemacht, Versprechen gehalten, rief er damals in die Menge. Und auch heute gibt es für ihn nur eine Richtung: die Erfolge von Donald Trump gegen die Bösartigkeit der Mainstream-Medien und die vermeintlich korrupten Demokraten. Allen voran Trumps wahrscheinlicher Gegenkandidat Joe Biden, beziehungsweise er nennt ihn anders. Sleepy, creepy, crazy Uncle Joe. Schläfriger, gruseliger, verrückter Onkel Joe. Wie viel Einfluss hat Fox News mit dieser Art der Berichterstattung, eine Stimmung im Land nachhaltig zu drehen, zu verändern? Michael Sokolow von der University of Maine. Fox News verstärkt die Motivation von Republikanern, Republikaner zu wählen, aber Fox News überzeugt keine Leute. Als Nicht-Konservativer würde ich Fox News kaum dazu bringen, konservativ zu wählen. Wenn Fox News so viel Macht hätte, dann müsste Donald Trump viel populärer sein und dann hätte er nicht die Zwischenwahlen verloren. Die Macht von Fox News wird maßlos überschätzt. There's a lot of overestimation of just how powerful Fox News is.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, das ist Gerald Bahr vom Nordthüringer aus Neubrandenburg. Unser Thema morgen ist tschetschenische Clankriminalität in Neubrandenburg, ja oder nein? Im Mai hatte Lorenz Kaffee, Innenminister des Landes, dieses Thema auf die Agenda gesetzt, indem er sagte, dass extremistische Communities sich hier ausbreiten, aber keine genaueren Angaben gemacht. Sowohl eine Nordkorea-Anfrage als jetzt auch eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion wurde sehr wortkarg vom Innenministerium abgebügelt.
Und jetzt sagt Tschüss für Medias Res. Am Mikrofon Bettina Köster.